Motorradfahren auf engstem Raum, 20 x 20 Meter reichen für diese ganz besondere Form des Motorrad-Motorsports. Das Thema der heutigen Sendung ist MotoGymkhana. Wir haben einen ausgewiesenen Experten zu Gast, der uns erklärt, wie er eines Tages dazu kam, auf dem Rewe-Parkplatz Hütchen aufzustellen, was für ihn den Reiz ausmacht und wieso das Ganze wirklich ein einfacher Sport für jedermann und jeder Frau ist. Uns überrasche dabei, wie niedrig tatsächlich die Einstiegshürde ist, was man dabei noch alles lernen kann und wie nett doch der Umgang in dieser Szene auch untereinander ist.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Während der Michel gerade noch einen großen Schluck aus seiner endlich eingetroffenen alkoholfreien Bierlieferung genommen hat, beziehungsweise der Flasche davon, von seinem Augustiner alkoholfrei, darf ich hier diesen Stammtisch heute eröffnen. Meine Buddel ist schon leer. Irgendwie hat das Vorgespräch mal wieder ein bisschen länger gedauert. Aber darum soll es nicht gehen. Ich begrüße dich erstmal. Schön, dich wiederzusehen. Hallo, Michel.
Ja, hallo, Jan. Ich freue mich riesig, dass wir hier wieder in illustrer Runde zusammensitzen und gleich wieder eine Information an all unsere Zuhörenden. Das hat beim Jan natürlich überhaupt gar nichts damit zu tun, wie lange die Einführungssektion hier quasi ging. Er atmet das erste Bier quasi immer ein, egal ob alkoholisch oder antialkoholisch. Daher überrascht mich das jetzt gar nicht. Und ich hoffe aber, dass du noch eine zweite Kanne zur Hand hast, denn wir haben wieder einen spannenden Gast hier am Stammtisch und zum Stammtisch gehört natürlich auch das passende Getränk. Und da Jan die ganze Geschichte angestoßen hat, übergebe ich auch direkt wieder das Wort an dich, weil du hast alle Informationen, die mir noch gar nicht vorliegen.
Ja, und ich habe eine ganz tolle Überleitung, weil es geht um was Untypisches, so kann man es sagen. Und irgendwie stand mein ganzer Tag jetzt bisher unter dem Zeichen des Untypischen. Ich habe nämlich nicht nur ein alkoholfreies Bier getrunken, was vielen wahrscheinlich schon einen Herzinfarkt bereitet. Nein, es gab dazu auch noch vegane Weißwürste. Also die Bayern, die jetzt hier zuhören, die drehen sich wahrscheinlich gerade alle im Grab um oder den kommt's hoch, wenn sie noch leben. Und das hoffe ich ja. Aber auch das Thema, das wir heute haben, ist eher untypisch. Es geht ums Motorradfahren. Es geht um eine ganz besondere Form des Motorradfahrens. Eine, die man so vermutlich gar nicht so häufig wahrnimmt, offensichtlich auch viel zu selten. Es geht nämlich um das Codewort Gymkhana. Und das ist schon mal das Erste. Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich so hundertprozentig ausspricht oder nicht. Du gehst da schon so ein bisschen rein, Michel. Was ist da dein Punkt?
Das wäre nämlich genau meine Frage geworden, die ich jetzt direkt an unseren Gast stellen würde, sobald du ihn hier vorgestellt hast. Wie nennt man das eigentlich? Ist es Gymkhana? Ist es Gymkhana? Ist es Gymkhana?
Das ist die Frage, die wir gleich klären. Es kommt aus dem Asiatischen, aber um unseren Gast jetzt noch gebührend vorzustellen, das Intro wurde uns tatsächlich von einem unserer Zuhörer gegeben. Dafür schon mal vielen, vielen Dank, der gemeint hat, ey, bei euch am Stammtisch immer die wildesten Personen, aber mit einer habt ihr noch nicht gesprochen. Und dann kam nämlich der Kontakt zu Stefan und damit dürfen wir ihn jetzt nämlich begrüßen. Er ist Mitinitiator von Gymkhana oder wie auch immer das ausgesprochen wird in Deutschland und hat jetzt zu uns an den Stammtisch geschafft und damit herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe kein Bier dabei. Ich bin, habt ihr ja gerade mitgekriegt, direkt von der Arbeit gekommen. Bin leider nicht dazu gekommen. Bisschen Stammtisch untypisch, aber untypisch war ja schon das Stichwort, was du gebracht hast.
Absolut. Und bei unserem Stammtisch geht es ja vor allem um Geschichten. Das genau. Getränk dazu, in welcher Form auch immer, ist gerne gesehen, aber kein Muss.
Ich hätte jetzt schon gern eins. Also.
Kann ich mir vorstellen. Aber vielleicht fangen wir deshalb direkt an mit dir. Bevor die Stimme total austrocknet, erzähl doch mal ganz kurz, Stefan, wer bist du, was machst du und erlöse uns, wie spricht man es richtig aus?
Okay, fangen wir mal damit aus. Also das Ganze heißt MotoGymkhana. Man kann es tatsächlich so, wie du es ausgesprochen hast, vollkommen korrekt.
Yes!
Gymnasium zum Beispiel, das ist die Halle, wo trainiert wird, früher in Griechenland. Daher kommt das Wort Gymnasium, ja, oder Gymnastik. Ist halt das Körpertraining und MotoGym, daher kommt das, Kana, da geht es halt um eine bestimmte Art des Motorradtrainings halt. Daher, das ist sozusagen der Ursprung. Ja, das kommt aus Japan, aber das Wort ist jetzt international. Also das ist jetzt nicht, man muss nicht sagen, MotoGymkhana oder irgendwie sowas. Also man kann das Ganze
noch klingt machen. Aber auch gut. Ich habe mich kurz so...
Wird aber, wenn Japaner dabei sind, leicht unangenehm. Also bitte nicht machen, ganz normal aussprechen. Man kann auch Moto Gymkhana sagen oder Gymkhana. Das ist eigentlich irrelevant. Ja. Da die Szene international ist und da wir viel Austausch haben mit anderen Fahrern aus Europa, einigt man sich da so auf das Englische, dass es irgendwie halbwegs Englisch klingt und dann weiß jeder Bescheid.
Du hast jetzt die japanische, wie soll ich sagen, etwas emotionale Aussprache angedeutet und auch schon sehr schön vorgemacht. Das bringt mich natürlich direkt zur Ursprungsfrage, die dich zum Gymkhana gebracht hat. Also warst du mal in Japan? Hast da quasi den richtigen Begriff gehört? Kennst du das aus dem Fernsehen? Weil wenn ich tatsächlich an Gymkhana denke, denke ich in erster Linie an Ken Block, der, wann war das? In der Anfangszeit von YouTube, ja, mit seinem aufgebohrten, was waren das damals? Ford Mustang, glaube ich, da auf so einem Hangargelände rumgeschreddert ist. Und danach tropft dann so erst so peu à peu das Zweirad-Thema bei mir rein. Vorrangig dann irgendwie verrückte asiatische Polizisten oder Freizeitfahrer, die im Regen verrückte Sachen mit dem Motorrad machen. Wie war denn dein Erstkontakt zum Gymkhana?
Okay, erzähle ich sofort die Geschichte. Ganz kurz noch dazu, Gymkhana bezieht sich auf Autos. Und wenn man jetzt dasselbe macht, was die Autos machen, nur mit Motorrädern, dann sind wir bei Moto Gymkhana. Das ist eigentlich der Unterschied. Also das hat beides sehr viel miteinander zu tun. Deswegen klingt es auch ähnlich. Und das, was wir machen mit dem Motorrad, ist halt Moto Gymkhana. Meine persönliche Geschichte geht wie folgt. Ich war in meiner späten Jugend, habe ich viel Motorrad gefahren. Ich sag mal so bis Anfang Mitte 20 rein. Das war für mich immer ein Fortbewegungsmittel. Ich habe in der Kleinstadt gewohnt. Und es war das Fortbewegungsmittel der Wahl in meiner Jugend. Aus Gründen habe ich dann die Zeit nicht mehr gehabt und auch die Muße nicht mehr. Motorrad, bin aufs Auto umgestiegen und habe das Motorradfahren aus den Augen verloren. Und wie das vielen so geht, man hat einen Job, man hat Geld, man hat genug Zeit. Und dann fällt einem ein, ach, da war doch was, Motorradfahren, das ist doch geil. Ich habe dann, bin dann wieder ins Motorradfahren reingekommen, durch Umwege, das muss ich jetzt nicht erzählen. Und das Schlüsselerlebnis war, dass ich nach ungefähr, ich sag mal so einem Jahr, anderthalb Jahren, wo ich so das Gefühl hatte, ach ja, jetzt bin ich ja wieder drin, jetzt weiß ich ja wieder, wie es geht. Eigentlich die gefährlichste Zeit fürs Motorradfahren oder für alles, was man macht, wenn man denkt, man kann schon was. Bin ich in Wispertal, das ist eine sehr, sehr schöne Strecke hier in der Gegend, bin ich in die Leitplanke gefahren. Da ist mir die Kurve ausgegangen. Klassische Situation. Ich fahre rein in die Kurve, recht dynamisch. Kurve zieht zu am Ende und mir fehlen einfach die Eier, mich weiter reinzulegen. Also nachhinein betrachtet, ich hätte das Thema völlig entspannt weglehnen können, wenn ich einfach tiefer reingegangen wäre, habe ich mich zu der Zeit nicht getraut. Deswegen bin ich in der Leitplanke gelandet. Naja, und dann habe ich halt gemerkt, okay, Motorradfahren ist ein wunderbares Hobby, ist fantastisch, aber das ist kein Hobby, was man einfach so macht, sondern das sollte man üben. Man sollte gucken, dass man genau weiß, was man macht und dass man da auch seine Grenzen gut kennt. Dann habe ich, wie so viele andere auch, was ich sehr, sehr begrüße, weil ich super wichtig finde, verschiedene Trainings besucht, habe Sicherheitstraining gemacht, Schräglagentraining, Kurventraining, das ganze Programm. Das war super, das hat mir auch viel geholfen. Nur habe ich dann gemerkt, okay, ich habe jetzt bei den Trainings, habe ich jetzt so Impulse gekriegt, auch Sachen gelernt, aber eigentlich würde ich es noch intensiver üben. Ich will da besser werden, was kann man machen? Und dabei bin ich dann im Internet auf die Japaner gestoßen. Moto Gymkhana Videos kann ja jeder mal googeln zu Hause. Einfach Moto Gymkhana. Am besten gibt ein King of Moto Gymkhana. Dann kommen Videos von Sakuta. Und es ist, das hat mich dann angefixt. Ich habe das gesehen und dachte, wow, ist das geil. Und dann dachte ich mir wirklich, wow, also so fahren zu können, wie das, was die da machen, das will ich mal körperlich erleben. Ich will das spüren, wie sich das anfühlt. Das ist geil, das will ich machen. Und das Problem damals war nur, dass es kein Moto Gymkhana gab in Deutschland, also gar nicht. In Holland, Tschechien, Polen zu der Zeit auch, Frankreich auch schon sehr stark. Das waren so die Hauptnationen, wo es Moto Gymkhana gab, aber in Deutschland gar nicht. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht, bin durch die Foren und überall rum und habe überall nachgefragt, wer macht das, wo können wir üben und so weiter und so weiter. Und habe eigentlich überall nur Abfuhren gekriegt. Ja, das ist ganz geil, das ist super. Aber man kann das in Deutschland nicht lernen, weil es hier keine Anbieter gibt. Das war immer so die Aussage. Es gibt niemanden, der das kommerziell anbietet. Deswegen, ja, so träumen weiter. Ich sag mal so in Anführungsstrichen. Das war so ein bisschen das. Ich hatte dann Glück und bin in Kontakt mit den holländischen Leuten gekommen. Die haben das mitgekriegt, dass ich da auf der Suche war und haben mich dann sozusagen adoptiert. Und haben dann gesagt, hier und so, alles gut, kannst du machen. Naja, und dann habe ich angefangen. Dann habe ich angefangen, Mututjunkana zu lernen. Die haben mir dann per Videos, ich habe denen dann Videos geschickt von dem, was ich trainiert habe, haben das dann ein bisschen korrigiert, haben mir Tipps gegeben. Ich bin dann hochgefahren nach Holland zu Training, habe mit denen gemeinsam trainiert. Und was mich von Anfang an sehr, sehr begeistert hat bei dieser Sportart, ist die unprätentiöse Art, wie da die Leute miteinander umgehen. Es ist eine Graswurzelsportart, man braucht keinen Anbieter. Das ist wirklich so die Philosophie von Fahrern für Fahrer. Jeder, der ein bisschen Skill hat, der was kann, ist Lehrer. Jeder, der kommt und was lernen will, ist herzlich willkommen und wird zugeschissen mit Wissen und Können und alles, was er Wissen braucht. Ich habe dann, ich meine, ich war totaler Anfänger, man muss sich das vorstellen.
Ganz kurz.
Ein Satz, um das nochmal deutlich zu machen, wie krass das für mich war. Ich hatte von Tutenblasen keine Ahnung und die habe dann Kontakt mit denen. Und dann hatte ich innerhalb von 3 Wochen einen sozusagen Privattrainer und das war der damalige Europameister, also eine absolute Koryphäe. Und der hat dann gesagt, hier, alles klar, Stefan, gar kein Ding. Ich zeig dir alles, was du brauchst. Zeig mal Videos, wie du fährst. Ich gebe dir Tipps und so weiter. Und das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Ja, du hast eine Frage.
Ja, genau, ganz wichtig, weil du ja gerade den Einstieg beschrieben hast. Darauf wollte ich jetzt nämlich auch noch eingehen und dir dann, ich sag mal, die ersten Kontakte gesucht hast, die dir so die Basics auf rudimentäre Art vermittelt haben. Aber damit du das machen kannst, brauchst du ja ein Trainingsgelände, will ich mal sagen. Das ist ja auch der große Vorteil bei diesen Veranstaltern oder bei allen Möglichkeiten, über die ich über einen Veranstalter komme, dass ich da irgendwie hingehen kann und sage, hey, ihr habt ein Gelände, ihr habt eine Rennstrecke, ihr habt eine Motocross-Bahn oder was auch immer. Ne?
Ja.
Und grundsätzlich habe ich überlegt, naja, ist es ja vielleicht relativ einfach, ich stelle ein paar Hütchen auf, ne, und gehe auf den Parkplatz, aber auch das darf ich ja theoretisch nicht. Wie hat sich das denn damals entwickelt? Also
du sprichst ein ganz, ganz schwieriges Thema an. Die Platzsuche ist natürlich immer ganz schwierig halt. Man muss einen Platz haben, ich sag mal so ab 20 mal 20 Metern kann man anfangen und vernünftig und sinnvolle Sachen üben. 25 mal 25, 30 mal 30. Je größer, desto besser. Die Situation in Deutschland ist so, dass jeder Supermarktparkplatz, der nicht über eine Kette oder eine Schranke verfügt, öffentlicher Straßenraum ist. Und da gilt die StVO. Das heißt, da kann man sonntags drauf und kann da auch fahren. Das ist nicht verboten.
Frage zur Präzisierung.
Ja.
Kette oder Schranke?
Ja, es darf nicht abgegrenzt sein. In dem Moment ist es Privatgelände, aber wenn es frei zugänglich ist, dann
ist es. Also wenn Schranke oben ist und Kette nicht gespannt, darf ich drauf?
Ah, da müsste ich jetzt bei der Rennleitung 110 anrufen, beim Rick, ob das so ist. Ich würde nicht drauf gehen. In dem Moment, wenn eine Schranke da ist oder eine Kette, würde ich nicht drauffahren, aber fast alle Supermarktplätze in Deutschland sind frei zugänglich am Wochenende.
Du sagst ja, aber dann gilt die StVO.
Ja, da sag ich gleich was zu, genau.
Genau,
das Problem, was dann kommen kann, ist natürlich, dass die Rennleitung kommt. Ja, also die Herren in Uniform, dass sie sagen, ja, hier, was machen sie hier, was ist das denn und so. Da habe ich in den vielen Jahren, die ich das jetzt mache, nur positive Erfahrungen gemacht. Erklär denen das, sag ja, hier, ich mache Mututjunkana-Training, hab meistens schon auf dem Handy YouTube auf mit irgendeinem Video, das Handy liegt daneben, sondern hier, gucken Sie mal so, das will ich lernen, ich zeige Ihnen mal, was ich mache, dann fahre ich 3 Runden und dann sagen die, ja, passen Sie auf, da sind niemanden, bla bla bla, und dann machen die nochmal so und dann auf Wiedersehen. Also da hat mich, Polizei hat mich noch nie vertrieben von irgendeinem Platz. Es gab schon Plätze, wo Nachbarn sich beschwert haben oder so, dann fahre ich sofort weg. Das ist klar, das ist selbstverständlich. Ich hatte am Anfang hier in Wiesbaden 2 kleine Plätze, die waren nicht so groß, aber das hat gereicht für den Anfang. Das eine bei einem Einkaufszentrum, das andere im Industriegebiet in so einem Wendehammer. Da war abends ab 16 Uhr nichts mehr los. Das war so ein Lagerist, da bin ich hin, habe gefragt, habe gesagt, hier, wie sieht's denn aus? Und die haben sich das angeguckt und haben gesagt, naja gut, nach 16 Uhr ist hier nichts mehr, kannst du fahren. Da hatte ich dann einen Platz, der war roundabout 20 mal 30 Meter oder so. Da konnte ich dann üben. Ich hatte zwischenzeitlich richtig geile Plätze, da bin ich dann aber auch wieder weg. Also dieses Thema Platzsuche ist tatsächlich ein Thema, weswegen wir dann auch den Verein gegründet haben. Also da kommen wir ja später vielleicht auch nochmal drauf, wie die Geschichte weiterging. Aber da hast du natürlich einen absolut neuralgischen Punkt getroffen. Ja.
Okay, jetzt Einstieg. Du hast einen Platz gefunden, hast die ersten Übungen gemacht. Und wenn man die Videos vor Augen hat, Vermerk an dieser Stelle, ihr braucht das natürlich nicht googeln. Wir hauen den Link hier in die Videobeschreibung, also einfach nach unten scrollen und klicken. Und wenn man sich das anschaut, dann sind das ja normalerweise recht spektakuläre Fahrmanöver mit sehr viel Schräglage, mit Fahren am Lenkanschlag sozusagen. Da droht natürlich dann auch die Gefahr, dass mal schnell was in die Binsen geht und du mal auf der Nase liegst. Das will ich ja normalerweise mit meinem eigenen straßenzugelassenen Motorrad nicht unbedingt. Wie war denn da bei dir der Einstieg? Wie viel ist kaputt gegangen? Wie viel hast du, obwohl du keine Miete für den Platz bezahlen musstest, dann in Reparaturkosten gesteckt?
Gute Frage. Überraschend wenig. Die Investition findet vorher statt, dass du den gescheiten Crashcage drauf machst. Kannst du überlegen, je nachdem, was man fährt halt. Also ich habe Leute, die kommen mit einer fantastischen 900er MT09 oder mit einem superschönen Motorrad. Da sage ich denen schon, ey, mach vorsichtig, wenn du es machen willst, besorg dir irgendeine billige alte CB600, irgendein verramschtes altes Eisen und bau dir die auf. Fürs Training fahr nicht mit der guten Maschine. Ich habe angefangen mit einer MT07, ist jetzt auch nicht das billigste Motorrad, aber da habe ich einen guten Sturzbügel für gefunden. Und ja, ich sag mal so, Stürzen gehört zum Handwerk. Und in dem Moment, wenn man seinen ersten Sturz hat, dann geht in der Regel die Tür auf und dann verbessert man sich extrem. Weil Motogymkhana findet im Grenzbereich statt. Das sind maximale Schräglagen mit sehr geringer Geschwindigkeit und minimalen Radien. Also du hast es gerade gesagt, Fulllock, Anschlag, in Schräglage, um eine Pylone rum, dreimal rumgedreht und dann mit Vollgas, also mit voller Dynamik, raus aus der Kurve, um dann direkt wieder voll in die Bremse zu gehen und in voller Schräglage die nächste Kurve zu machen.
Da hast du es, glaube ich, gerade ganz gut schon zusammengefasst, was doch so eine offene Frage war, weil wir haben über Gymkhana gesprochen, mit dem Auto, Ken Block, geht da irgendwie vor Augen, wenn es darum geht, ums Driften. Du hast jetzt schon deutlich gemacht, es ist irgendwie die Bewegung auf dem Motorrad auf engstem Raum ganz offensichtlich, wenn du schon sagst, 20 mal 20 Meter reichen. Aber beschreib doch nochmal so ein bisschen das Grundkonstrukt. Also wir haben verstanden, kleiner Raum, kleine, enge Kurven, voller Lenkeinschlag, ordentlich Speed, dynamisch dort raus beschleunigen. Und dann ist es ein Rennen gegen die Zeit oder fahren das mehrere Leute gleichzeitig? Oder was ist der Aspekt, wie wird dort gewertet auch am Ende? Weil es ist ja ein Sport und im Sport ist es ja auch immer so ein bisschen kompetitiv. Am Ende des Tages, gerade im Verein, wollt ihr sicherlich auch Vereinsmeisterschaften oder Ähnliches fahren. Wie ist da der Grundcharakter von Gymkhana? Wie würdest du den Sport also jemanden beschreiben, der auch, wenn er nicht Motorrad fährt, gar keinen Plan hat?
Okay, das waren jetzt viele Fragen, die du gestellt hast. Ich fange mal vorne an bei der Fahrtechnik oder so. Was macht man da eigentlich? Mhm. Im Prinzip von dem, was man können muss, ist alles das, was auf der Straße relevant ist. Trailbraking, eine sehr, sehr saubere Gashand. Man muss mit Vollbremsungen sehr gut umgehen. Also die ganze Fahrdynamik sozusagen wie durch eine Lupe. Wenn ich einen Tag hier im Wispertal rumfahre, das ist eine sehr, sehr kurvige, sehr enge Strecke, und ich sag mal so, den Endorphinausschuss aufgrund von maximaler Schräglage, Bremsmanövern, Beschleunigungssituationen, also diese ganze Dynamik, die ich beim Motorradfahren habe und die ich da so liebe, wenn ich die zusammenfasse auf einen Klotz, dann habe ich, sagen wir mal, so eine Kugel. Wenn ich eine halbe Stunde auf dem Platz bin und trainiere, dann ist die so groß. Weil es ist sozusagen alles auf kleinem Raum. Man könnte kurz sagen, maximal schnell langsam fahren. Die Kurven, die achten, alles, was man macht, das sind relativ kurze Wege. Also da ist ein zwischendrin, ist mal ein Beschleunigungsstück, das ist vielleicht 20 Meter, das ist dann schon viel. Also da bist du dann halt am Vollgas, am Hahn und musst dann aber auch wieder maximal reinbremsen, um über die nächste Kurve zu kommen. Das Ganze bei maximaler Schräglage. Also es unterscheidet sich rein technisch vom normalen Motorradfahren auf der Landstraße durch einige Aspekte, gerade diese Rotationen, wenn man so um eine Pylone sich mehrfach rumdreht, am Lenkeinschlag, ein bisschen Schräglage, so diese Figuren. Da gibt es nochmal extra Techniken, die man können sollte, die man üben muss. Ansonsten ist es einfach Motorradfahren auf Steroide für Zwerge, sag ich mal so. Also ganz kleiner Raum, aber dann halt gib Gas, gib alles, gib hau rein. Ja. Und das ist das, was mich persönlich beim Moto Giuncana auch so begeistert, denn jetzt sind wir wieder bei deiner Frage, Michael, das Verletzungsrisiko tendiert gegen null. Die Stürze passieren in der Regel bei den sehr technischen Passagen. Also wenn du eine sehr, sehr schwierige Wegführung hast und du musst dann ganz eng rum und so, das sind die Momente, wo es sich hinhaut und du fällst in Geschwindigkeiten, wo in der Regel nichts passiert. Du hast einen Crash Cage, der schützt deine Beine. Das heißt, du fällst hin, stellst das Motorrad auf und dann fährst du weiter. Wunderbar, ist nichts passiert. Also, und das finde ich persönlich super geil. Ich bin nicht mehr der Jüngste, ich will mein Rentenalter am Stück erleben und will trotzdem so diese Freude am Motorradfahren haben, vor allen Dingen an der Dynamik. Also ich bin halt einfach vom Typ her eher jemand, der dann dazu neigt, sehr sportlich zu fahren. Und das bringt mich, wenn ich das auf der Landstraße einfach rauslasse, einfach sehr in Gefahr und andere Menschen auch. Und beim Moto Giuncana habe ich halt die Chance, so diesen Kick, diesen Adrenalinkick mir zu holen, ohne mich oder andere zu gefährden. Und vom Gefühl her ist es ähnlich. Natürlich, was fehlt, muss man ehrlich sein, ist ja dieses Gefühl der Geschwindigkeit. Wenn ich natürlich mit 200 irgendwo lang bretter, dann ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl. Das ist klar. Das haben wir beim Moto Giuncana nicht. Das nächste mit dem Wertung. Ja, das ist ein Sport und man fährt nicht gegeneinander. Da wäre die Verletzungsgefahr viel zu groß, die Unfallgefahr. Da kommst du gar nicht durch den Parcours durch, wenn du da zu zweit drauf bist, denn man fährt nacheinander auf Zeit. Bei einem Wettkampf sieht es so aus, man kommt hin, der Kurs ist aufgebaut und man bekommt einen Plan auf einem DIN A4-Blatt von dem Kurs, wo die Strecke eingezeichnet ist, die man fahren muss. Also auf dem Blatt stehen dann einfach diese bunten Pylonen und ich habe die Strecke sozusagen, die zu fahren ist, auf dem Blatt. Dann habe ich 45 Minuten Zeit, das auswendig zu lernen und mir zu
überlegen. Fahrend oder theoretisch?
Nein, nur zu Fuß. Ich laufe auf dem Gelände rum und präge mir den Ablauf ein. Und dann, und das ist das Schwierige, und da trennt sich dann der Anfänger vom Fortgeschrittenen, fange ich an zu überlegen, welche Linie fahre ich. Mhm. Da hinten ist eine bestimmte Figur. Wie muss ich die Figur davor fahren, dass ich wo rauskomme, um dann bei der nächsten Figur wieder einen schönen Winkel zu haben, um dann sauber rauszukommen. Das heißt, die Linienwahl überlege ich mir. Und dann, wenn der Wettkampf losgeht, hat jeder zwei Versuche, die beide gezählt werden. Es gibt keinen Testlauf. Und dann wird der schnellste von den beiden Versuchen wird dann gewertet.
Werbung. Was macht für uns Motorradfahren aus? Freiheit, Abenteuer und die besten Routen, die man finden kann. Und genau da kommt Kalimoto ins Spiel. Unsere bevorzugte Navigations-App, die speziell für Motorradfahrende entwickelt wurde. Dank des einzigartigen Kurvenalgorithmuses führt dich die App automatisch auf die spannendsten Straßen abseits von Autobahnen und immer mit den besten Kurven. Einfach die kurvenreiche Route auswählen und ab geht's. Pure Fahrfreude ab dem ersten Kilometer. Aber Kalimoto kann noch mehr. Du kannst ganz einfach Points of Interest wie Cafés, Aussichtspunkte oder Tankstellen in deine Touren einbauen und so deine Route perfekt auf deine Bedürfnisse abstimmen. Mit Kalimoto kannst du bequem die Route am PC planen und direkt aufs Smartphone übertragen. So wurde auch unsere Reise nach Bosnien ein Kinderspiel. Wenn du spontan einen Umweg fahren möchtest, kannst du auch auf dem Handy die Route jederzeit anpassen. Während der Fahrt kannst du die Tour mit Kalimoto nicht nur tracken, sondern bereits vorher per Link mit anderen teilen. So war es egal, ob Michel oder ich vorausfuhren, da wir über die Teilenfunktion immer die gleiche Strecke hatten. Neugierig? Dann schau über den Link in den Shownotes bei Kalimoto vorbei und hol dir die App. Auf der Website von Kalimoto erhältst du mit dem Code GIBGAS zusätzlich 20% Rabatt auf deine Jahresmitgliedschaft. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
Okay, also die Wettkampfbewertungsgrundlage ist in Anführungsstrichen, wie gesagt, fehlerfrei fahren. Ja. Also nicht den Kurs verlassen, keine Pylone umfahren und dann ultimativ die gefahrene Zeit, also die schnellste Zeit.
Es gibt dann Strafpunkte, wenn ich eine Pylone umwerfe, gibt es eine Sekunde Strafzeit. Wenn ich mit dem Fuß auf den Boden komme, eine Sekunde Strafzeit. Wenn ich so, wir nennen es Waddle, Also im Englischen also so Watsche mit 2-3 Mal auf dem Fuß. Kennt man ja manchmal, wenn das Motorrad so kurz am Umfallen ist oder so. Das gibt dann 3 Strafzeiten.
Unabhängig davon, wie viel ich gewatschelt bin da.
Sobald du mehrfach als einmal direkt hintereinander auf den Boden kommst und Fuß, sind 3 Sekunden dann. Ja. Okay. Mhm. Eine Figur auslassen oder falsch fahren ist eine Disqualifikation. Wenn das Motorrad umfällt, passiert gar nichts, gibt keine Punkte. Motorrad aufstellen, weiterfahren, ist natürlich dann Hände der Zeit halt scheiße dann. Das ist klar, ist die Zeit verkackt, aber gibt keine Strafpunkte. Also es gibt da so ein Wertungssystem, das ist ganz klar so. Aber im Prinzip, Michael, wie du es gesagt hast, fehlerfrei durchfahren, die schnellste Zeit.
Okay. Okay, aber und gehen wir nochmal zurück kurz an deinen Anfang, weil du hast jetzt schon von Formen und Figuren und Parcours gesprochen. Ich glaube, die Systematik, so wie du sie auch beschrieben hast, ist jedem und jeder relativ schnell klar. Okay, kleiner Raum, Hütchen abgesteckt, Parcours, den fahren. Aber als du dann gesagt hast, du hast es das erste Mal alleine ausprobiert, so wie ich das verstanden habe, warst du auch komplett alleine? Zumindest in den Anfängen, ja, hast Videos davon gemacht, hast den Leuten geschickt. Nach welchem Prinzip hast du den Kurs da abgesteckt, dass du nicht einfach irgendwann auf den Gedanken kommst, okay, ich baue jetzt einfach einen Kreis auf und baller darum, so schnell es geht auf dem Ding, was ja auch eine Möglichkeit gewesen wäre.
Wäre nicht die schlechteste Übung davon abgesehen, ja.
Nee, aber
Aber
hast du einfach gesagt, okay, ich lege jetzt einfach wahllos das Zeug dahin, die Hütchen, und dann schaue ich mal, wie ich daraus einen Kurs fahre? Oder wie muss ich mir das vorstellen, damit man dann auch im besten Fall in eine Vergleichbarkeit kommt? Weil ich kann mir vorstellen, du warst ja auch in Holland bei den Leuten und bist da gefahren und willst natürlich ja im Vorfeld auch einen Kurs abstecken, der vergleichbar ist zu dem, was die dort machen.
Ja, das ist eine gute Frage. Also, man muss es so vorstellen, ein Wettkampfparcours, der hat ungefähr die Größe von einem Fußballfeld. Also das ist eine große Fläche, wo halt sehr tricky Movements dann abgefragt werden. Es gibt so Standardfiguren, Offset-Slalom, Slalom, 8, Kreis und so weiter, die auch immer unterschiedlich sind. Die Maße sind nicht vorgegeben. Das macht immer der Kursbauer, der den Kurs designt. Der ist da frei, das zu gestalten, wie er will. Es gibt ein paar Prinzipien, die man beachten sollte, aber das führt an der Stelle zu weit. Wenn man selber trainiert, dann fährt man ja in der Regel keinen Parcours, sondern man macht einzelne Übungen. Und es gibt Standardübungen, die international vergleichbar sind. Also die fahren alle Leute auf der ganzen Welt. Und da gibt es auch Listen, wie die Zeiten sind. Also da sehe ich zum Beispiel wie Haruhiko, das ist so einer der weltweit besten Fahrer aus Japan, kenne ich auch. Kenne jetzt inzwischen, da kann ich gucken, was ist Haruhiko für eine Zeit gefahren bei der Einzelübung, ja, bei dieser Figur. Und dann habe ich noch Orientierung und dann kann ich mich selber einschätzen und weiß, Haruhiko ist 2 Level höher als ich, also sollte ich ungefähr die Zeit haben. Ja, wobei ich finde, so mit anderen vergleichen, wenn man was lernt, ist immer schwieriger. Man sollte sich immer mit sich selber vergleichen, gestern, damit man morgen dann entsprechend schneller fährt. Diese Übungen oder Figuren oder wie auch immer man das nennen will, das findet man im Internet. Einfach recherchieren. Das sind dann zum Teil schon recht komplexe Geschichten, die auf relativ kleinem Raum stattfinden. Ja. Und das findet man einfach im Internet, wenn man ein bisschen recherchiert. Auf der Homepage vom Verein haben wir einige davon auch drauf, dass man das direkt findet. Und sowas baut man sich auf. Und ja, dann übt man einfach, dann trainiert man einfach, bis man es kann.
Das wäre jetzt nämlich tatsächlich meine Frage gewesen, weil du ja vorhin schon angedeutet hast, okay, ihr seid jetzt inzwischen so weit, dass es eine Vereinsstruktur gibt. Mhm. Und dann mit Sicherheit, wie du jetzt von gerade beschrieben hast, auch die Website dazu. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Du hast jetzt quasi den Einstieg beschrieben, die Grundlagen, die ihr jetzt geschaffen habt, damit diejenigen, die da jetzt Lust drauf haben, es vielleicht ein bisschen einfacher haben. Mhm. Grundsätzlich ist es ja aber so, und das macht ja das Motorradfahren für die meisten von uns aus, dass das ja auch eine gesellschaftliche oder gesellige Angelegenheit sein soll. Ne? Also, dass ich mich vielleicht zusammen zum Training treffe, zusammen auf Wettbewerbe fahre, oder vielleicht auch so irgendwie einen Stammtisch mache. Wie muss ich mir denn diese Vereinsstruktur jetzt vorstellen? Wie seid ihr organisiert? Wo sitzt die Zentrale? Gibt es da sowas überhaupt? Wie viele Leute sind denn da schon drin? Wie leicht oder schwer ist es denn, jetzt in das Hobby einzusteigen und dann eben auch direkten Kontakt zu Gleichgesinnten zu finden?
Ja, also der Verein, die Idee bei dem Verein war folgende. Ich habe am Anfang angefangen, dann mit der Hilfe von der Rennleitung 110 mit dem Rick Lobak in Hockenheim, in Paddock da ein bisschen was anzubieten. verschiedene Sinsheim Technikmuseum hatten wir schon relativ früh, dass wir dort waren und was gemacht haben. Das Problem war, das war alles auf eigene Tasche und auf eigene Faust und dann auch auf eigenes Risiko. Und da war irgendwann klar, das geht so nicht weiter. Wir brauchen eine Struktur, die Haftungsfragen und vor allen Dingen auch, da sind wir wieder bei dem Thema Platz, wenn man Platz anfragt und man sagt, hier, wir sind ein Verein, wir haben Versicherungen, da steht einfach was dahinter, dann ist es leichter, an Plätze ranzukommen, die man dann auch befahren kann. Also es gab verschiedene Aspekte, wo wir gemerkt haben, wir brauchen irgendwie eine Rechtsform. Es muss eine Rechtsform geben. Und da haben wir gesagt, okay, gründen wir den Verein. Und wir verstehen uns eigentlich eher so als Dach deutschlandweit. Wenn Leute zum Beispiel sagen, hier, ich mache Monte Chucana in Kassel, ich habe da einen Platz, ich würde gerne nachfragen, könnt ihr mich da unterstützen? Dann können wir als Verein sozusagen sagen, ja klar, du kannst in unserem Namen, hier hast du ein Anschreiben, frag den an, klär den Punkt an, wenn es die und die Nachfragen gibt und so weiter, dann unterstützen wir da. Wir machen selber Veranstaltungen. Wir hatten letztes Jahr, ich will jetzt nicht lügen, 6 Veranstaltungen, 7 glaube ich. Allerdings bisher hauptsächlich in Westdeutschland, also wirklich ganz am Westen. Ich selber komme aus Wiesbaden, das ist auch der Sitz vom Verein. Wir haben also von Schwaben, der Matze sitzt unten am Bodensee. Schwaben haben wir eine sehr starke Truppe, die auch sehr, sehr gut fahren. Dann hier Rhein-Main-Gebiet bei mir, Ruhrgebiet wieder, Aachen sind gute Fahrer und dann geht's schon wieder hoch nach Holland zu. Also das ist wirklich so ganz im Westen im Moment. Man organisiert sich dann einfach in lokalen Truppen, also Gruppen. Also hier im Rhein-Main-Gebiet, wir treffen uns jetzt nicht mehr, jetzt ist erstmal Pause, aber ab früher treffen wir uns sonntags in Darmstadt beim, wie heißt das? So ein riesen Supermarkt, irgendwie Globus, genau, Globus am Globusparkplatz. Da treffen wir uns, da trainieren wir sonntags und sprechen uns vorher ab über Signalgruppe, wer ist da, wer macht was. Und dann gibt es immer sogenannte Remote Competitions, wo weltweit Leute eine Competition fahren, die sozusagen per Video übertragen wird und dann wird also der Vergleich gemacht. Das machen wir dann öfters oder Einzelübungen oder bauen uns einen kleinen Parcours aus, wo man halt einfach Lust zu hat. Solche Trainingsgruppen gibt es dann einfach in den verschiedenen Regionen und die Trainings, die geben wir dann halt einfach bekannt und da trifft sich dann sozusagen die Szene.
Klingt ja schon auch sehr spannend und vor allem mit niedrigen Einstiegshürden für alle, die teilnehmen. Ja. Das ist ja ein erheblicher Unterschied zu Motocross, Rennstrecken, was auch immer, Trainings. Ja. Aber bringt mich auch zu dem Punkt, zu der Rennstrecke kann man vielleicht als Einsteiger auch mal mit dem Motorrad hinfahren im Zweifel, wenn man es noch nicht so ganz wissen will, weil die Reifen es dann dort auch mitmachen, muss man aufs Kennzeichen abschrauben. Wie ist es bei euch? Wie handhabt ihr das? Sind da schon einige dabei, die wirklich ein eigenes Gymkhana-Bike haben, das sie dann im Transporter dorthin bringen? Oder sind das eigentlich alles überwiegend straßenzugelassene Motorräder, dass man da auch teilnehmen kann, morgens noch vor so einer allgemeinen Runde? Man hat natürlich die Sturzbügel und so weiter, habe ich verstanden, dran geschraubt. Wie ist da so das Fahrerfeld aufgestellt?
Also die Regeln im Moto Gymkhana besagen, das Motorrad muss straßenzugelassen sein. Du brauchst ein Nummernschild und das hat vor allen Dingen versicherungsrechtliche Gründe. Du brauchst eine Haftpflichtversicherung, wenn Schäden passieren. Die meisten Fahrer fahren Straßenmotorräder, die sie auch auf der Straße fahren und machen dann gewisse Modifikationen am Motorrad. Wir hatten hier eigentlich alles mit. Hören hier Damen und Herren von den Uniformträgern auch mit? Oder also darf ich offen reden?
Darfst du offen reden, aber wir können
es mal so. Es gibt gewisse Modifikationen, die das Ausüben dieser Fahrkunst durchaus erleichtern und bei denen man dann allerdings vorher nochmal ins Betriebshandbuch guckt und schaut, dass man da auch keine Fehler
hat. Frage ich mal anders, wenn man jetzt auf eine abgesperrte Veranstaltung gehen würde und man hätte ein Gymkhana-Motorrad, das keine Straßenzulassung bräuchte, was wären dann die Tuningmittel?
Zwei Ebenen. Also es gibt Leute, die fahren mit total hochfrisierten Dingern. Ja, also gerade der, den ich im Moment aktuell für den besten Fahrer Deutschlands halte, der Elias, der ist auch auf YouTube, kann man mal gucken, Elias, das ist wirklich der Shit, was der macht. Der hat seine Maschine maximal hochgerüstet, da ist nichts mehr irgendwie für Straße. Der kommt immer mit dem Hänger, aber der muss irgendwie dieses Motorrad versichern, weil sonst kann er bei den Veranstaltungen nicht mitmachen. Und das kriegt er hin, ich weiß nicht wie, aber er hat da auch ein Nummernschild, das hat er manchmal drauf und manchmal drauf, manchmal drauf, manchmal nicht. Das spielt dann für uns keine Rolle. Wenn wir Veranstaltungen machen, dann ist es ein Privatgelände, da kann jeder machen, was er will. Ja, also da ist halt irgendwie, deswegen ist es ja so schön, wenn wir ein großes Gelände anmieten und bauen ein Parcours auf, da kann wirklich jeder mit allem kommen. So, das ist überhaupt gar kein Problem. Die meisten Leute und ich auch inzwischen fahren das Motorrad, was wir auf der Straße fahren, auch fürs MotoGymkhana. Wie gesagt, es gibt kleine Tweaks, die es dann leichter machen, um es mal so zu sagen. Zum Beispiel eine Drehzahlschraube erleichtert das Fahren ungemein. Das macht einfach einen großen Unterschied. Ich selber hatte, ich bin wieder bei der MT-07. Vorher habe ich eine CBR, eine Fireblade gefahren, eine 900er. Die habe ich nur mit dem Hänger transportiert. Mit der bin ich auf der Straße nicht gefahren. Das war mir zu heikel.
Was sind denn, du hast jetzt gerade die Drehzahlschraube angedeutet. Du meinst damit wahrscheinlich, dass quasi Standkastdrehzahl erhöht ist?
Richtig, ja.
Das wäre jetzt ein Hilfsmittel. Ja. Was ich mich vorhin noch gefragt habe, weil du ja gesagt hast, es passiert alles auf sehr engem Raum und ich muss auf kurzer Strecke maximal rausbeschleunigen. Dann denke ich natürlich sofort an eine kürzere Übersetzung.
Ja, auch da sind wir, genau.
Also das wäre sowas. Was sind denn noch so Hilfsmittel? Also wenn ich jetzt so vom Stunten denke, ne, dass man sagt, okay, ich nutze halt eine Daumenbremse anstatt eine Hinterradbremse vielleicht.
Wäre cool, machen wenig Leute, aber das ist eine sehr denkbare Idee, das zu machen. Tatsächlich auch mit der. Also grundsätzlich, das Erste, was man braucht, ist ein guter Crash Cage. Der ist knieschützt und der vor allen Dingen, das ist oft das Problem, die Schräglage nicht einschränkt. Also wir brauchen maximale Schräglage. Fußrastenanlage hochsetzen ist irgendwann auch nötig, weil du sonst ständig auf der Raste fährst. Aber das ist dann, das kommt dann mit der Zeit. Am Anfang brauchst du eigentlich den Crash Cage und mehr eigentlich nicht. Dann, wenn möglich, das hängt halt wirklich sehr vom Motorrad ab, das Standgas hochstellen. Das hilft sehr bei der Ruppigkeit und bei dem Stottern, wenn man ganz langsam fährt. Einfach, es läuft einfach geschmeidiger und du kommst auch besser raus aus den Kurven. Die Übersetzung verändern, auch das, je nach Motorrad, bringt es sehr, sehr viel. Ich habe gerade gesagt, CB600, das ist so, die CBR 600 ist so ein Klassiker. Beim MotoGymkhana mit dem Motorrad macht man nichts falsch. Das ist ein rein Vierzylinder, sehr geschmeidig, geht gut ans Gas, fantastisches Leistungs-Gewicht-Verhältnis, alles tipptopp. Aber weil es rein Vierzylinder ist, hat er halt unten raus nicht so viel Bums. Und das ist dann halt mit der Übersetzung ein bisschen zu verbessern. Ich habe die MT-07, die hat nur an und für sich schon wahnsinnig viel Torque unten rum. Da habe ich das Problem nicht so sehr. Ich habe trotzdem, eventuell habe ich da ja was gemacht. Wer weiß, wir wissen es nicht, kann ja sein, möglicherweise.
So, wir wollen also jetzt auch gar nicht weiter nachfragen, wie und
so. Ich habe so am Rande. Und das sind also Sachen dann, wenn man die Drehzahl hochdreht, also wenn man mit erhöhter Drehzahl fährt, dann braucht man einen Killswitch. Das ist Vorgabe sicherheitstechnisch, weil wenn du vom Motorrad runtergehst und das Motorrad dreht sich weiter, das stellt sich auch wieder auf und fährt irgendwo hin. Und um das zu vermeiden, brauchst du dann einen Killswitch. Die absoluten Hardcore-Leute, die fahren dann Carbonräder, um Gewicht zu sparen, die bauen eine Bremsscheibe ab, weil sie die nicht brauchen und so weiter. Also nach oben hin ist da der Raum offen. Aber das sind eigentlich so die Maßnahmen, die aus jedem Motorrad an MotoGymkhana Motorrad machen. Und wenn man das ein bisschen geschickt macht, mit Augenmaß und da ein bisschen mit Vernunft rangeht, dann kann man sein normales Straßenmotorrad für MotoGymkhana ausrüsten und ist in beiden Bereichen gut unterwegs. Das geht durchaus.
Jetzt klingt das ja alles irgendwie relativ easy zum Einstieg. Also das ist ja ein maßgeblicher Unterschied zu den sonstigen Trainings- oder Sportarten, die mit Motorradfahren verbunden sind, abseits von der Landstraße. Also Rennstrecke, da kannst du ja pro Tag mal mindestens 500 Euro rechnen, die du da verbläst. Motocross hast du natürlich auch einfach nochmal einen ganz anderen Aufwand. Da hast Motorräder, die du auch im Alltag nicht so verwenden kannst.
Ja.
Dann jetzt aber die Frage, wieso ist es dann aber doch noch so eine Nische oder so unbekannt, wenn es doch eigentlich so einfach geht?
Weil langsam fahren nur Pussys. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Jeder, der es mal gemacht hat und der ein gewisses Level, also der dieses Gefühl mal erlebt hat, diese Dynamik, weil du musst ja vorstellen, Das ist ja komprimiert auf ganz kleine Zeit, ganz kleiner Raum. Maximal ans Gas gehen, maximal reinbremsen, mit maximaler Schräglage irgendwo rein, Trailbreaking und dann aus der Kurve, aus der maximalen Schräglage raus und dann schon wieder an die. Das geht ja alles sehr schnell. Das ist ein ziemlich geiles Gefühl. Also diese Dynamik so komprimiert zu spüren. Jeder, der da ein gewisses Level erreicht hat, der ist angefixt. Das ist total geil. Aber es ist halt nicht sexy. Ja, es ist halt jetzt nichts, wo man denkt so, wow, krass. Oh, was macht der denn? Ah, er fährt in Schrittgeschwindigkeit um eine Pylone. Wow. Und dann ist meine persönliche Erfahrung, viele Leute, die schon sehr gut Motorrad fahren, für die ist es ja erstmal ein Rückschritt. Bis dass du das Level hast, dass du bei diesen Sachen halt wirklich Gas gibst und voll dabei bist, hast du erstmal eine ziemliche Hürde zu überwinden, die, und da muss man ehrlich sein, nicht immer Freude bringt für jemanden, der auf der Landstraße oder auf der Rennstrecke schon sehr, sehr sportlich fährt.
Ja, der sagt, das heißt, wie erlebst du Leute, die zum ersten Mal zu euch zum Training kommen? Sind da viele dabei, die sagen, ja, ich habe es jetzt mal gemacht, tschö, ich bin raus? Oder ist dieser Frustmoment dann nach einer Stunde oder zwei des Trainings auch erstmal hinter sich gebracht und die sind angefixt?
Also die meisten Leute sind begeistert. Nach dem Training sagen, wow, krass, hätte ich gar nicht gedacht, wie geil das ist und so. Die kennen es halt noch von der Fahrschule. Man hat halt immer so diese Assoziation von der Fahrschule, wo man dann mit Kupplung am Schleifpunkt dann aufrecht da so um diese Dinge rumjuckelt. Das ist so die Assoziation. Und wenn die dann das erste Mal beim Training waren, dann sind die, wow, krass und super geil und so. Und die meisten, die es zum Training schaffen, bleiben auch dabei, aber ganz viele sagen halt auch, mir ist der Aufwand mit neues Motorrad und mein Motorrad ist so gut und das will ich nicht und so weiter und so weiter. Also es spricht hauptsächlich, ich sag mal, normale Straßenfahrer an, auch viele Einsteiger, die sagen, so wie ich damals, hey, ich will das wirklich gut lernen von Pika auf, kommen. Wer weniger kommt, und das kann ich auch total gut nachvollziehen, also macht total Sinn, wenn ich auf der Rennstrecke bin, und auf der Rennstrecke mich austobe, ja gut, dann denke ich, ja gut, was soll ich jetzt MotoGymkhana machen? Ich mache doch das, also das ist ja, macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Außer ich komme dann in ein gewisses Alter, wo ich sage, gut, die Frau schimpft zu Hause, Rente steht ins Haus, vielleicht mache ich was weniger Verletzungsintensives oder so. Das ist natürlich dann immer nochmal auch der Hintergrund dabei. Der Einstieg ins MotoGymkhana, weil er das beide kurz erwähnt hat, ist wirklich total easy. Man nimmt einfach Kontakt auf, sagt, wo man wohnt und entweder man kriegt individuelle Beratung, hier mach mal die Übung, schick mal ein Video, lass mal sehen, was du machst, du kriegst Tipps und Tricks. Oder wenn du in der Nähe bist, dann einfach hier, wir üben dann und dann in Darmstadt, komm einfach vorbei, mach einfach mit. Und dann kann man einfach mitmachen, kriegt die Basics gezeigt, worauf muss man achten und probiert es einfach aus. So, ja.
Gibt es denn da noch andere Einstiegshürden? Also du hast jetzt gerade gesagt, klar, wenn ich jetzt auf der Rennstrecke bin, habe ich da jetzt vielleicht nicht unbedingt so Bock drauf, aber all das, was du da in dem Rahmen beschreibst, kenne ich ja quasi auch so vom Rennstreckefahren, also Stichwort Trailbreaking, also quasi so lange mit der Vorderradbremse verzögern, bis ich theoretisch das Motorrad wieder aufrichte und schon wieder ans Gas gehe, um die Richtung zu wechseln.
Ja, genau.
Das ist ja was. Und dann auch dieses maximale Schräglagefahren. Und während du jetzt erzählt hast, habe ich mir mal so ein Video angeguckt vom Elias Schäfer, heißt er, glaube ich, ne?
Ja.
Das sieht natürlich spektakulär aus und ich bilde mir ein, dass ich natürlich neben dem Fahrzeuggefühl auch ein gutes Körpergefühl bekomme, ne, für Gleichgewicht, Positionierung etc.
Ja.
Hat mich aber auch eben zur Frage gebracht, gibt es denn da noch Einschränkungen? Also im Sinne von, ich sehe dich jetzt ja nur hier vor der Kamera, aber ich würde sagen, du bist 1,75 groß ungefähr.
Gut geschätzt.
Und auch normalgewichtig, ne? Das heißt, du hast ein normales Motorrad gut im Griff. Würdest du sagen, es ist eher ein Nachteil, wenn man besonders groß ist oder man kriegt Probleme, wenn man relativ klein und zierlich ist, weil man das Motorrad nicht bewegen kann? Gibt's da irgendwelche Punkte, die Interessierte eventuell abhalten können? Oder sagst du, nee, das ist das perfekte Umfeld für alle, die ihr Motorrad also, besser kontrollieren wollen? Ja.
Also, zunächst einmal muss man unterscheiden. Casual-Fahrer, die sagen, ich mache das einmal die Woche, alle zwei Wochen, hab da Spaß dran, ich verbessere meine Fahrtechnik, ich fühle mich auf der Straße dadurch deutlich wohler, weil ich mit Extremsituationen viel souveräner umgehen kann, weil ich bestimmte Reflexe geschult habe. Alles gut. Da geht's nicht um die Zeit, da geht's nicht um Sport, sondern dann ist einfach so, Casual fahren. Ne? Das ist die eine Gruppe. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, ich sehe das wirklich als Sport, ich will mich da auch verbessern, möchte mich auch mit anderen messen. Das ist schon mal ein Unterschied grundsätzlich. Es steht grundsätzlich allen offen. Ich habe sehr übergewichtige Leute auf GS kommen sehen. Und die, da habe ich einen Hut gezogen, wo ich dachte, alter Verwalter, wie die da um die Pylonen rumziehen. Richtig krass. Und ich habe sehr kleine Frauen gesehen auf eine CBR 600, 900, was auch immer, die da rumgezirkelt sind. Jeder auf seinem Niveau, jeder muss sich ja erstmal mit sich selber in den Wettkampf gehen, um besser zu werden. So. Und insgesamt ist natürlich klar, wenn man jetzt sagt, sportlich, so wie du jetzt sagst, okay, jetzt geht's wirklich um die Zeit und es geht darum, bin ich deutscher Meister oder nicht. Also Elias zum Beispiel auf dem Niveau, der hat da 10 Grams. Da zählt er das Leistungsgewicht. Ja klar, natürlich. Der Elias, ich sage jetzt nicht, was der an seinem Motorrad gemacht hat, aber da ist nicht mehr viel original, ja. Der ist da wirklich dabei. Und Elias ist sportlich. Also alle Motorradfahrer wissen, Motorrad kann extrem anstrengend sein. Klar, da, Michael, hast du voll und ganz recht. Da hilft es natürlich, wenn man ein bisschen fit ist und ich sag mal so, das Gesamtpaket passt. Aber das muss niemand abhalten, Moderate und Kana zu machen. Also kann jeder sagen, wie sehr er da rein will. Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, war ich sehr manisch. Das ist so meine Art. Wenn ich was lerne, dann kriege ich mir so eine manische Phase. Und ich habe sehr, sehr viel geübt am Anfang. Sehr, sehr viel trainiert. Also kann jeder machen.
Jetzt, wann hast du überhaupt angefangen? Das haben wir überhaupt nicht gefragt. Wann
hattest du müsst jetzt nachgucken. Willst du es jetzt echt wissen?
Na, so grob, sag mal, ist das jetzt 5 Jahre, 10 Jahre her? Mal, 24,
wie? 18, ich glaube 18, 17 oder 18 war das erste Mal in Barcelona auf dem Catalunya Cup.
Das heißt das also Jahr, auch, der Verein ist noch relativ jung.
Ja. Es gibt uns noch nicht lange. Also ich glaube 16 oder 17 habe ich angefangen. 17 oder 18 war das erste Mal auf dem Catalunya Cup. Da ging das so los, dass ich da irgendwie so Quatsch gemacht habe. Ich habe damals, weil ich das Problem gesehen habe, es ist eine tolle Sportart, aber niemand fängt an, weil es keine Struktur dafür gibt. Du hast ja recht, Michael, eine Struktur hilft natürlich, wenn man weiß, das sind Plätze und so weiter. Das gibt's einfach nicht. Also habe ich damals gesagt, okay, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal und filme einfach mit, was ich mache, sodass Leute, die neu einsteigen, sehen, ach guck mal, der Idiot kann überhaupt kein Motorrad fahren, aber der lernt es auch. Also kann ich es auch lernen, um den Leuten Mut zu machen und auch zu zeigen, was für Übungen mache ich da und so weiter. Und heute sieht man das ganz schön, wenn man sich mal die ersten Videos anguckt. Müsste ich mich eigentlich ein bisschen für schämen, aber ich denke, okay, ich lasse die stehen, um genau das zu zeigen. Ja. Und wenn man dann guckt, so die letzteren Videos, wo ich dann irgendwelche Online-Competitions war, da sieht man schon, was möglich ist halt. Weil ich halte mich nicht für besonders talentiert, was Motorradfahren angeht.
Jetzt hast du ein paar Mal schon das Wort Competitions und Wettbewerbe in die Hand genommen. Auch ein Catalunya Cup, das klingt nach Spanien, Barcelona, irgendwie so da die Ecke. Ja. Wie ist es denn? Also klingt sehr zwanglos in gewissen Bereichen, ne? Man kann einfach trainieren und so weiter, aber jetzt ist der Name Elias ein paar Mal gefallen, der da ja wirklich sehr kompetitiv dran geht. Wie entwickelt sich denn da das Wettbewerbsverhältnis? Also wenn jetzt jemand sagt, er möchte da auch wirklich einsteigen und er hat auch Bock auf diese Challenge, organisiert nur ihr Vereine Events oder gibt es da auch international schon was? Seid ihr dort irgendwie, veranstaltet ihr eine eigene Meisterschaft? Wie muss man sich das vorstellen?
Also, Motocicleta ist eine Nischensportart. Und das ist es auch überall. Und das heißt, die Szenen in Europa, in den einzelnen Ländern sind eng verbunden. Man kennt sich. Man trifft sich auf internationaler Ebene. Anfang des Jahres gibt es den Catalunya Cup. Das ist so für die europäische Szene sozusagen der Saisonstart. Dann gibt es mitten im Jahr gibt es die Europameisterschaft. Das sind so die beiden Termine, wo man sich international sieht. Die einzelnen Nationen haben ihre Meisterschaften, die unterschiedlich organisiert sind. Da ist man immer willkommen. Also wenn ich Zeit habe, fahre ich nach Niederlande und mache da einfach bei den Rennen mit, bei den Meisterschaften. Das ist völlig problemlos, ist genau wie du sagst, ist sehr zwanglos alles, ganz entspannt. Zu diesen Veranstaltungen kann auch jemand kommen, der sagt, ach Gott, eigentlich jetzt ist mir egal, ich bin jetzt nicht so kompetitiv, aber es macht halt Spaß. Ich will so eine Rennerfahrung einfach mal mitmachen. Super, ja, komm, mach mit, alles gut, alle herzlichst willkommen, gar kein Thema, da gibt's gar keinen Druck. Dann gibt es Online-Competitions. Das funktioniert folgendermaßen. Es gibt im Moment 3. Ich nehme mal als Beispiel die Polen. Der Piotr, ein Bekannter von mir, Freund von mir dort, der macht dann einmal im Monat, gibt er einen Parcours vor, den lädst du dir runter und den baust du auf deinem Platz auf. Und es gibt dann ein Zeitfenster, meistens ist es ein Monat. Du hast einen Monat lang Zeit, diesen Parcours zu fahren. Und den besten Lauf, den du hinkriegst, musst du filmen mit einer Kamera und ein Zeitmessgerät. Wir benutzen so von RaceFox diese Laserschranken, sodass du auf dem Video sehen kannst, was du für eine Zeit gefahren hast und der komplette Lauf wird gezeigt. Das schickst du dahin und dann gibt's da ein Ranking. Wer war der Schnellste? Du kannst dir dann die Videos von den anderen auch angucken, was auch ziemlich geil ist, wenn man dann guckt, okay, wer war ein bisschen schneller als ich? Was hat der anders gemacht? Wo ist der anders gefahren? Wo hat er später gebremst? Wo ist er früher ans Gas und so weiter? Also das hilft auch sehr. Und dann meistens sind diese Online-Competitions so 4, 5, 6 Runden lang. Und am Ende des ganzen Zyklus, wenn alle Runden durch sind, gibt's dann sozusagen den Jahressieger. Da nehmen sehr, sehr viele Leute dran teil. Das ist auch fantastisch, wenn man so ein bisschen kompetitiv unterwegs ist. Wir machen die deutsche Meisterschaft anders als in anderen Ländern nicht mit mehreren Läufen, sondern wir haben ein Wochenende, meistens Anfang September in Bensheim, wo wir deutsche Meisterschaft machen. Das sind dann 3 Tage. Das ist dann so ein 3-Tages-Event. Das ist auch immer sehr schön. Das ist sozusagen so das Szenetreffen der deutschen Fahrer dann. Aber wie gesagt, das ist eine internationale Szene. Man kann überall hinkommen und ist überall herzlichst willkommen. Und super, der ist da, Mensch, mach mit und so. Alles ganz entspannt.
Das Internationale bringt mich jetzt wieder zum Anfang zurück, will ich mal sagen. Mhm. Wir hatten ja festgestellt, dass dieses Moto Gymkhana hauptsächlich so im asiatischen bzw. im japanischen Raum groß ist. Und so wie du es jetzt beschrieben hast, sagst du, ja, hier in Europa bei uns vor der Haustür ist das eher so eine zwanglose Angelegenheit. Wie sieht das denn da aus? Also ist da auf den Wettbewerben mehr los? Gibt es da internationale Beteiligung? Habt ihr da, wenn ihr da antreten würdet, überhaupt eine Chance? Und wie ist die Adaption, sage ich jetzt mal, bei den Zuschauern? Und gibt es da Fans an der Strecke oder ist das da auch, ich sag mal, auf dem Rewe-Parkplatz?
Nee, also in Japan ist das, also das ist, die ganze Kunst ist entstanden in den 70er Jahren in Japan. Die haben natürlich einen sehr, sehr langen Vorlauf. In Japan werden einige Cups, also das sind dann so verschiedene Rennserien sozusagen, die werden auch gesponsert. Dunlop zum Beispiel ist ein Sponsor, wo die also eine Rennserie sozusagen sponsern. Die haben also sehr schöne Plätze da auch. Ich selber war noch nicht in Japan. Ich kann also dazu nur aus zweiter Hand berichten von Leuten, die ich kenne, die schon da waren. Und Nummer 1, die waren sehr beeindruckt über das Level, mit dem die da fahren und die Struktur und Organisation, die die da haben. Also die Japaner haben ja so klischeemäßig so eine gewisse Reputation, was das angeht und in dem Fall ist es auch richtig. Also das ist sehr, sehr klar organisiert, man kommt da hin, das ist alles fertig, du machst dir deinen Paddock, bereitest dich vor, kriegst deinen Plan, gehst die Strecke ab und dann ist alles geregelt und gecheckt. Also es geht dort ein bisschen kompetitiver zu und ja, natürlich auch größer organisiert als hier. Das ist auf jeden Fall so. Aber viel mehr weiß ich auch nicht. Ich war selber noch nicht da. Ich habe ein paar Japaner kennengelernt, die hierher gekommen sind, aber selbst in Japan war es noch nicht.
Aber steht das für dich als großer Fan und vor allen Dingen Vereinsorganisator, Gründerperson hier in Deutschland auf der Wunschliste, dass du sagst, ich möchte das unbedingt nochmal live sehen oder andere Geschichte, ich will das Ding hier in Deutschland so groß machen, dass die Japaner das Gefühl haben, ich muss da mal rüberfliegen und mir das angucken, was da in Deutschland passiert ist.
Also zunächst einmal gibt es Japaner, Haruiko, Hanako und so weiter, die regelmäßig nach Europa kommen. Die sind also bei der Europameisterschaft sind die regelmäßig dabei. Die kommen auch manchmal zum Catalunya Cup. Also es findet ein Austausch statt.
Haben die Sponsoren oder wie kommt das? Weil ich meine, das ist ja eine ganz schöne Reise von Asien hierher zu kommen.
Die spinnen, die Japaner. Also frag mich nicht, keine Ahnung, wie die das machen. Die haben auch nicht viel Urlaub im Jahr. Also das ist schon, die sind schon sehr, sehr engagiert, was das angeht. Ja. Also die kommen regelmäßig hierher. Inzwischen ist es ja so, dass Moto Giumcana weltweit eigentlich bekannt ist, kann man sagen. Also Russland ist sehr stark. Der ganze Ostblockraum, früherer Ostblock, Ukraine, Litauen und so weiter. Deutschland, wir sind so am Werden. Niederlande, habe ich ja schon alles gesagt. Nordamerika. Also es ist inzwischen weltweit. Aber die Japaner haben da natürlich einen wahnsinnigen Entwicklungsvorsprung. Das muss man einfach sagen. Die Regeln sind überall die gleichen. Also die ganze Welt guckt nach Japan und das ist so das sogenannte Adachi-System, nach dem gewertet wird und so weiter. Und das haben natürlich alle übernommen.
1200 Kilometer nach Bosnien. Dank Kalimoto gab es statt langer Streckensuche mit wenigen Klicks beste Tourenplanung. Mit der Routenführung auf Kurvig und dem einzigartigen Kurvenalgorithmus schlägt das Motorradherz mit den ersten Kilometern höher. Und wenn es mal bei Regenwetter etwas zielgerichteter gehen muss, führt dich Kalimoto mit nur zwei Klicks auch super einfach auf dem schnellsten Weg zum Ziel. Worauf wartest du? Probier es aus. Lade die App runter und nutze auf der Kalimoto-Website den Code GIBGAS für 20% Rabatt auf die Jahresmitgliedschaft.
Dann hast du jetzt das Internationale so ein bisschen angesprochen und das zielt so ein bisschen auf meine letzte Frage. Wir sind nämlich schon am Ende dieser Stunde mal wieder angekommen. Die Zeit fliegt dann immer. Du hast gesagt, Japan natürlich, State of the Art, Nordamerika relativ groß, Osteuropa beziehungsweise dann auch dort in Richtung Russland. Du hast gesagt, euren Verein gibt es noch nicht so lange, davor war aber gar nichts da. Bedeutet also, es gibt ja doch eine gewisse Entwicklung und Professionalisierung, wenn man das so nennen möchte. Ja. Wie ist denn so deine Einschätzung auf die Entwicklung? Wo glaubst du, wird dieser Verein und auch Giumcana vielleicht in Deutschland so in 5 Jahren oder so stehen? Was wäre dein realistischer Blick drauf und was wäre deine Traumvision?
Moto Giumcana wird, glaube ich, immer eine Nischensportart bleiben. Also das wird keine große Massensportart werden. Ist es an keiner Stelle, auch in Japan nicht übrigens, weil du gerade gefragt hast wegen Zuschauern. Ja, da sind auch Zuschauern, aber du kannst nach Japan fahren, kannst sagen, wo ist denn hier Moto Giumcana? Und die gucken dich an und sagen, hä, wovon redest du? Mhm. Also das ist dort jetzt auch nicht wie Fußball oder nenn irgendeine große Sportart, so ist es nicht. Und ich denke, das wird auch immer so bleiben und das ist auch okay, weil das macht Moto Giumcana auch sehr charmant, diese unkomplizierte, unprätentiöse, offene Graswurzelatmosphäre, die man da einfach hat. Das ist eine Qualität, die ich sehr schätze. Ich würde mich freuen, wenn Moto Giumcana einfach bekannter ist und als Option, als Möglichkeit einfach jedem klar ist. Okay, ich kann einfach Moto Giumcana üben, muss da ja nicht voll einsteigen, aber kann mich dadurch verbessern. Ich habe ein Tool zur Hand, wo ich meine Skills auf dem Motorrad sehr, sehr effektiv auf den Punkt und mit viel Spaß verbessern kann. Und wir sind, wie gesagt, im Moment sehr im Westen. Ich hoffe, dass wir in 5 Jahren, um auf die Frage zurückzukommen, in ganz Deutschland Ansprechpartner haben. Der Verein versteht sich nicht so, dass jetzt nur wir Moto Giumcana machen und wir sind das Moto Giumcana in Deutschland. Und alles muss über uns laufen. Es gibt auch Leute, der Paul zum Beispiel, der macht jetzt auch eigene Sachen auf eigene Kappe. Das ist wunderbar, das ist okay. Ja, wir haben die Bildmarke, wir haben das gesichert. Allerdings nur, um sicherzugehen, dass nicht irgendwelche Scharlatane irgendwas anbieten und das dann Moto Giumcana nennen. Weil das wäre natürlich tödlich für so eine kleine Sportart, wenn dann irgendein Quatsch, der dann mit dem Namen wirbt und aber wo eigentlich nichts dahinter ist. Also da geht's eher um sowas wie Qualitätssicherung, aber wir haben gar nichts dagegen oder beziehungsweise im Gegenteil, das ist der Plan, dass es lokale Gruppen gibt, die sich organisieren und die dann selbstverantwortlich einfach ihren Kram machen und dann trifft man sich bei den größeren Events oder wenn was zu unterstützen ist, steht der Verein gerne dabei, wenn es darum geht, einen Platz anzufragen oder wie ist es mit Versicherungsfragen und so weiter. Da sind wir dann gerne da, um zu helfen, aber im Sinne von der Graswurzelsportart sollte das nicht so zentralistisch sein, so oh, das ist der Verein und der macht jetzt alles so.
Verstehe, wenn man das denn machen möchte und auch loslegen möchte, wie erreicht man euch? Ihr habt eine Website, nehme ich an, Kontaktdaten.
Ja, wir haben eine Website, die wird nächstes Jahr ein bisschen modernisiert und auf den Stand gebracht. Die ist so nicht ganz auf dem aktuellen Stand, was es angeht, aber da sind wir dran. Der Austausch findet in erster Linie, jetzt werden ganz viele Leute zu Hause zusammenzucken, seid stark, ihr haltet es durch, findet tatsächlich über Facebook statt. Ich bin bei Facebook nur wegen Moto Gymkhana, weil an sich ich mit der Plattform nichts zu tun habe. Aber diese Plattform bietet sich halt wirklich an, um sich gut auszutauschen, um ein Video hin und her zu schicken, um zu sagen, Leute, ich habe hier das und das Problem, könnt ihr mal drauf gucken und so weiter. Also es gibt eine Facebook-Gruppe, Moto Gymkhana Deutschland. Das ist eigentlich so die erste Adresse. Es gibt dann auch für die Vereinsmitglieder natürlich WhatsApp-Gruppen. Ja, alle, die im Verein sind, können in WhatsApp-Gruppen rein, wo man sich abspricht und wo man guckt, was ist. Ansonsten gibt es Informationen über die Webseite. Da stehen auch die E-Mail-Adressen drauf. Man kann auch direkt an den Verein eine E-Mail schreiben und sagen, hier, ich bin da und da, ich will es gerne mal ausprobieren. Was habt ihr da, wann kann ich und so weiter. Also das sind so die Wege der Kontaktaufnahme.
Dann haben wir, glaube ich, damit alles geklärt. Wenn ihr sonst da draußen in anderer Form in Kontakt treten wollt mit uns, dann könnt ihr das wie immer an info@gasgeflüster.de oder auf Instagram, Social Media, Gasgeflüster. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich fand's auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das mal alles zu hören für eine für mich noch komplett fremde Motorsport- oder Motorrad-Motorsport-Art und Weise. Stefan, herzlichen Dank für diese ganzen Einblicke, dass du den Stammtisch damit bereichert hast. Michel, dir gebühren die Schlussworte. Ich ziehe mich schon mal raus. Tschö.
Ja, ich möchte mich natürlich auch herzlich bei Stefan für die Insights bedanken. Und Insights ist das richtige Stichwort. Wir packen natürlich alle angesprochenen Links wie immer hier in die Shownotes beziehungsweise in die Videobeschreibung. Da könnt ihr auf dem direkten Wege sowohl in die Facebook-Gruppe als auch zu einem Video von Elias Schäfer. Elias Schwärzler gibt's auch, aber der der fährt Fahrrad. Genau, also da kommt ihr auf jeden Fall vorbei und ich werde natürlich bei euch mal vorbeikommen. Wenn ihr schon bei mir vor der Haustür trainiert, hier in Darmstadt, dann muss ich mir natürlich die Gelegenheit...
Du kommst aus Darmstadt? Ja, das wusste ich gar nicht. Wir sehen uns nächstes Frühjahr. Alter, ich will dich auf dem Platz sehen, aber yalla yalla.
Ja, siehst du, und
mal ausprobieren, ist das super.
Mit der R1-Michel, bitte.
Nee, das Schöne, jetzt kommen wir nämlich hier zu des Pudels Kern, denn wir haben ja schon über Folgen gesprochen, die wir in den nächsten Wochen platzieren wollen. Da geht es unter anderem auch um Vorsätze und jetzt muss ich die Hosen runterlassen. Ich hatte ja am Anfang des Jahres den Vorsatz, meine GSR 600, die seit Monaten, anderthalb Jahren bei mir in der Garage steht, fit zu machen. Ist ja gar nicht meine, ist die von meinem Dad. Auf jeden Fall sind da schon Kratzer drin. Mit dem Moped kann ich da auf jeden Fall mal auf dem Globus-Parkplatz vorbeischauen. Also das ist doch ein schönes Ziel für das Frühjahr 2025. Also an dieser Stelle vielen lieben Dank, dass du hier gewesen bist. Vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Jan hat die Kontaktdaten genannt und ich sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao, danke euch, tschüss.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. Von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.